Corso. Kunst und Pop.
Und hier begrüßt Sie Sören Brinkmann zum Corso-Podcast, wo wir über Ikonen der Popgeschichte sprechen. Denn genau das sind viele Schallplattencover geworden, Pop-Ikonen. In der Gestaltung ganz vorne mit dabei war über fast zwei Jahrzehnte das Londoner Designstudio Hypnosis. Dort wurden für Pink Floyd viele Alben gestaltet, für Genesis, AC/DC, Led Zeppelin, viele andere. Und in Groningen in den Niederlanden wird jetzt die ganze Geschichte erzählt. Natürlich mit vielen Bildern und auch den sogenannten Outtakes, die den Künstlern nicht so gefallen haben. Mit dem Kurator und dem Direktor des Groninger Museums habe ich darüber gesprochen. Und sein Museum, postmodern gebaut, das hätte eigentlich auch ziemlich gut auf ein Cover aus dem Hause Hypnosis gepasst.
Ja, das stimmt. Also unser Gebäude ist ja ziemlich spektakulär und postmodern, beinahe surrealistisch. Und ja, das passt eigentlich auf ein Cover einer Schallplatte, stimmt.
Spielte aber keine Rolle bei der Auswahl.
Nein, gar nicht. Naja, die Säle innen sind auch zum Teil bunt, aber klassisch proportioniert.
Sie schreiben in der Ankündigung zur Ausstellung, Millionen von Jugendzimmern schmückten ab den 1970er Jahren ihre Bilder und doch wissen viele bis heute nicht, wer sie entworfen hat. Das Londoner Designstudio Hypnosis. Woran könnte man denn im Zweifelsfall erkennen, dass man von diesen Covern und von diesen Bildern umgeben war?
Ja, das ist wirklich, fast niemand kennt die, auch wenn ich mal frage und so, Hypnosis und so, ja, worum geht's? Und dann zeige ich Bilder, oh ja, das sind die, oh ja, und das auch, und das auch, und das auch. Und da sind ikonische Alben dabei. Ein Stil, das ist gar nicht so einfach, denn sie sind zwar ein bisschen inspiriert durch den Surrealismus, haben viel mit also Fotokollagen gearbeitet, aber sich natürlich dann doch immer wieder auch angepasst an die jeweilige Band, für die sie gearbeitet haben. Manchmal völlig frei und gar nicht beeindruckt von der Musik selbst und manchmal auch in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Musikern thematisch so relativ präzise. Mhm. Also einen Stil gibt es eigentlich nicht.
Also insofern muss man dann doch ein bisschen genauer hinschauen. Und Sie haben gesagt, da sind einige ikonische Bilder dabei. Dann schauen wir mal genauer hin. Also vor allem zwei Pink Floyd-Alben, die einem wahrscheinlich sofort etwas sagen. Einerseits The Dark Side of the Moon, dieses Prisma, das durch ein Dreieck geworfen wird. Wirklich eines der bekanntesten Plattencover überhaupt in der Musikgeschichte. Aber auch Wish You Were Here. Ein Cover, auf dem sind zwei Männer zu sehen, die sich die Hände schütteln in Anzügen vor einem verlassenen Studiogelände und der eine von ihnen steht in Flammen. Also genau, in diesem Fall einmal ganz schlicht, ein anderes Mal, wie Sie schon gesagt haben, surreal in der Darstellung.
Ja. Ja, und gerade bei Pink Floyd waren die Kollegen von Hypnosis ziemlich frei. Im Falle von Dark Side of the Moon, ja, da haben sie auch nachgedacht, was machen wir denn? Und sie haben dann selber später noch Geschichten ausgedacht, um die Sache ein bisschen zu erhöhen. Dabei war es ganz einfach und das wird dann auch in der Ausstellung gezeigt. Es war einfach ein populäres Physikbuch, wo ein Prisma gezeigt wurde und einer der zwei Hauptvertreter von Hypnose sagte, ja, das ist doch eine tolle Idee, komm, wir machen so ein Prisma. Mhm. Und das wurde dann vielleicht sogar das meist ikonische Album, ja, neben Sgt. Pepper, das ist aber nicht von ihm. Und bei Wish You Were Here, das ist wieder auch typisch für die Zeit natürlich, sie hatten unglaubliche Budgets dafür und Zeit. Sie flogen dann nach Los Angeles, mieteten sich in der Tat ein Studio und einen Stuntman, denn es war ja die Zeit vor Photoshop, vor der computergenerierten Kunst. Die mussten diesen Herrn wirklich anstecken und mit seinem Asbestanzug und beim 15. Shoot, bei der 15. Aufnahme kam eine Windböe und der Kollege Stuntman dachte, jetzt reicht's aber und eine der Aufnahmen müsste ja nicht gut sein und das war's dann.
Das heißt, das ist das sind wirkliche Flammen, das ist nichts, was irgendwie nachträglich bearbeitet wurde.
Nichts ist bearbeitet, es gibt Collagen, manchmal ein bisschen mit Airbrush gearbeitet, aber eigentlich sind alle Fotos, auch diese andere berühmte Szene von einem Mann, der in Molo Lake in Kalifornien da im Wasser steht und man sieht, dass die Beine herausragen, der musste da wirklich 30 Sekunden auf einem Stuhl sozusagen einen Handstand machen im Wasser, bis die Wellen weggehen und dann konnte man das Foto machen. Heute würde man das alles einfach mit dem Photoshop machen.
Absolut, ich wollte gerade sagen, eine andere Zeit. Da schauen wir mal auf eben das Designstudio, das hinter solchen ikonischen Plattencovern stand. Was ist das für eine Konstellation gewesen? Das sind zwei Männer im Wesentlichen. Was und wer stand hinter Hypnosis?
Ja, es sind eigentlich zwei Herren. Das ist der Storm Thorgerson, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, und Aubrey Powell. Und die beiden waren wirklich beinahe symbiotisch. Ganz später haben sie sich auch mal zerstritten, natürlich, wie das in allen guten, beinahe eheähnlichen Verhältnissen vorkommen kann. Storm war der Kreativere, der Wildere, der war auch auf einer Kunstakademie in London tätig. Und das waren die 60er Jahre. Der sagte dann seinem Freund Aubrey, der wollte Fotografie lernen und sagt, ja, komm doch einfach, du folgst einfach Kurse, keiner passt hier auf. Und dann hat Aubrey da also Fotokurse gefolgt, bis die gemerkt haben, der war gar nicht eingeschrieben. Dann haben sie ihn gefeuert. Aber dann haben die beiden eigentlich schon angefangen gehabt mit Plattencovern. Und da die in der Londoner Szene eben auch befreundet waren mit anderen, wie auch immer, künstlerisch engagierten, auch Musikern, unter anderem eben den Bandmitgliedern von Pink Floyd, die wohnten mehr oder weniger in der Wohngemeinschaft zusammen. Und die waren alle noch nicht berühmt und sagten, hey, kannst du nicht was für uns entwerfen? Und der Zeitgeist, das ist eben interessant, was die machen wollten, ist nicht einfach nur jetzt vier Personen und der Name der Band, Foto, sondern wirklich künstlerische, kreative Dinge, die etwas mehr sind als nur das Porträt oder das Bild einer Platte.
Mhm. Und dieser Name Hypnosis, wie ist der entstanden?
Ja, auch das ist mehr so ein Spiel gewesen, Hip wie Hip, also das ist modern. Und Gnosis, griechisch Kenntnis, Wissen, das fanden die eine witzige Mischung.
Und unter diesem Namen haben die beiden dann eben ab 1968 bis in die 80er Jahre dieses sehr erfolgreiche Designstudio betrieben. Sie haben jetzt in der Ausstellung oder für die Ausstellung zusammengearbeitet mit Aubrey Powell, der mitkuratiert hat. Wie eng war die Zusammenarbeit?
Die war sehr eng und auch sehr angenehm und sehr einfach. Der Aubrey wurde mir empfohlen. Ich selber kannte aus meiner Jugend Hypnosis schon. Ich wusste sogar den Namen, aber ich habe den Namen Aubrey Powell hatte ich selber noch nie gehört. Er hat die große Pink Floyd Ausstellung selbst kuratiert für das Victoria und Albert Museum in London und dann die dann auch in Dortmund der U zu sehen war. Die hätten wir auch gerne gehabt. Die war aber zu groß für uns. Im Volumen. Und jemand sagte, Mensch, du musst mal den Aubrey kennenlernen, der hat auch noch mehr zu erzählen. Und dann habe ich ihn in London getroffen, haben uns kennengelernt und ein bisschen unterhalten und dann kam eins zum anderen.
Und stell mir vor, Sie konnten da auf einen großen Fundus zurückgreifen.
Ja, es ist fast alles kommt aus seinem Archiv. Mhm. Es sind auch nicht einfach nur die Platten, sondern wir haben auch sehr viele, also auch sehr großformatige Reproduktionen gemacht für die Ausstellung von den Motiven, zum Teil wandfüllend, das sieht sehr eindrucksvoll aus. Er war jetzt gerade zum ersten Mal in der Ausstellung selbst, hat es gesehen und war selbst beeindruckt, wie das dann aussieht, wenn das auf der Wand hängt und nicht nur auf dem Computerbildschirm zu sehen ist. Und es ist also eine Mischung aus Originalen, aus Vorbereitung, auch den Kameras, den echten Platten und großformatigen Reproduktionen dieser Bildmotive.
Mhm. In einem Artikel habe ich mal gelesen, dass dieses Revival von Schallplatten, von Vinyl, das wir seit einigen Jahren schon sehen, auch damit zusammenhängt, dass viele Menschen einfach gerne ein schönes Bild, ein Cover in der Hand haben möchten. Ist da was dran?
Da glaube ich, dass da was dran ist. Ich habe kürzlich auch mal meine Studenten hier gefragt, wer von euch hat eigentlich einen Plattenspieler? Wir hatten einen CD-Spieler. Da hatten mehr Studenten, also junge Leute, einen Plattenspieler als CD. Das haben die gar nicht mehr. Also natürlich wird viel gestreamt und Spotify, all diese Dinge, das ist klar. Da sieht man gar keine Bilder oder kaum. Die Platte und das Bild, das passt zusammen. Natürlich gibt es natürlich auch die Welt der Musikvideos. Als die Vinylplatten so ein bisschen aufhörten und MTV und die Musikvideos aufkamen, das war dann eigentlich auch das Ende von Hypnosis als einer der großen Firmen, die so etwas dann produziert haben.
Entschuldigung, Sie haben die Musikvideos gerade angesprochen. Ich finde interessant einfach auch die Frage, wie viel visuelles Musik braucht. Also nachdem dann die Plattencover ihre große Zeit hatten, wurde ja auch unglaublich viel Geld in Musikvideos zum Beispiel gesteckt.
Ja, also es ist, die Musik ist schon zentral, aber ich glaube, dass fast alle Musiker sich natürlich bewusst sind, ob sie es jetzt kommerziell denken oder künstlerisch, Bilder müssen dazukommen. Das geht auch bis in die Kostüme, wie sie sich selber kleiden, also wie ihr Image, das ist ja Bild, wie sie sich darstellen. Ganz witzig, die Hypnosis hat ein Cover gemacht auf seine Platte, auf dem einfach steht, dieses ist ein Plattencover. Dann erklärt das in Text, das machen wir, damit ihr das kauft. Und das steht da als Text. Und das ist am Ende auch wieder ganz skurril, wie sie sozusagen sich selber auf die Schippe nehmen und auch die Mischung aus, ja, es muss natürlich verkaufen. Auf der anderen Seite, ja, es gibt doch einen irrsinnigen Wettbewerb. Es gibt ja tausende von Platten. Und unsere muss auffallen, unsere muss anders sein. Und das sahen die Bands natürlich auch. Ja? Wir müssen uns unterscheiden. Das ist schon eine Aufgabe. Eine der tollen Geschichten ist ein anderes Cover von Pink Floyd, Atom Heart Mother. Da saß sie dann im Studio und dachte, einer sagte, Mensch, wir machen was ganz Banales. Und sag ich, ja, was ist das? Was ist banal? Ja, das Allerbanalste ist eine Kuh. Gute Idee. Ja, und dann fuhren die aus London raus auf irgendeine Weide, fanden eine Kuh, fotografierten die, setzten die Kuh auf sozusagen den Entwurf, präsentierten das Pink Floyd, die sagten, klasse, was machen wir? So einfach geht das dann. Dann hat Hypnosis noch gesagt, okay, aber unter der Bedingung, dass der Name der Band noch nicht einmal draufsteht. Okay, prima, einfach nur ein Foto einer Kuh.
Naja. So wurde es das, genau, das ganz schlichte Bild.
Und dann gingen die damit zur Plattenfirma, die ja diese Platte verkaufen wollte. Und sagten, ja, das Cover, das zeigt eine Kuh. Und die sagten, seid ihr denn völlig wahnsinnig geworden? Ja, tut mir leid, aber Pink Floyd will es so. Und also, ja, dann wird das so. Und Pink Floyd war inzwischen schon berühmt genug, um das zu einfordern zu können. Und am Ende war dieses Foto von der Kuh berühmter als die Musik.
Und in seiner Schlichtheit besticht ja auch das Cover von Dark Side of the Moon, über das wir eben schon gesprochen haben, mit diesem Prisma, das durch ein Dreieck scheint. Wie viel Anteil an dem Erfolg von einem Album hat so ein Cover? Dark Side of the Moon ist sicherlich eines der spektakulärsten Alben überhaupt in der Musikgeschichte.
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage zu beantworten. Wenn man jetzt Aubrey Powell selber fragt, sagt er wahrscheinlich einen ganz großen Anteil. Das hängt davon ab. Wir haben auch einen Saal mit Entwürfen, die von der Band nicht akzeptiert wurden. Also die sogenannten Outtakes. Die finde ich genauso gut wie die anderen, aber manchmal ist es Zufall. Da sind auch die Rolling Stones dabei, die haben sich dann doch für was anderes entschieden. Es ist manchmal Glückssache, dadurch, dass die Alben von Pink Floyd sicherlich auch wegen der auffallenden oder eben sich unterscheidenden Cover sich gut verkauften, so kam dann eins zum anderen. Auf einmal waren Hypnosis Stars geworden, sodass die Bands sie anriefen und sagten, könnt ihr was für uns machen? Es war also nicht so, dass sie sagten, oh, können wir was für euch machen? Nein, die Bands riefen selber an. Nicht alle, aber manche. Und dann Led Zeppelin, die sagten einfach, ja, ihr kennt ja unsere Musik, macht mal was. Da hatten die auch gar nicht das Album selber gehört. Und die konnten einfach loslegen. Also das, so wichtig war das dann schon. Und so sehr vertrauten dann eben die Plattenfirmen, die Manager oder die Band selbst den Kollegen von Hypnosis.
Die Reihe der Auftraggeber ist auf jeden Fall lang. Wir haben schon viel über Pink Floyd gesprochen, auch Led Zeppelin. Es gab Alben von Peter Gabriel, vorher schon von Genesis, die von Hypnosis gestaltet wurden. Auch für Paul McCartney haben sie gearbeitet, AC/DC. Die Liste ist, wie gesagt, lang. Haben Sie, Andreas Blüm, einen Favoriten?
Ja, es ist das Witzige, wenn ich zu einer Ausstellung gehe, dann ist es immer die Kombination auch von Dingen. Und das wächst aus. Natürlich hätte ich jetzt wahrscheinlich vor ein paar Tagen gesagt, Dark Side of the Moon. Jetzt bin ich im Led Zeppelin-Saal, habe ich da mal geguckt, da gibt es eine Variante von einem Album, wo sie draußen einfach nur Karton, also wie Packpapier gemacht haben. Und wenn man innen aufmacht, gibt es mehrere Varianten. Also wenn man das Album gekauft hat, wussten die Kunden noch nicht einmal, was ist denn wirklich das Cover. Das finde ich schon unglaublich genial. Und da sehen wir jetzt die gesamte Serie aller Variationen. Und das finde ich jetzt im Moment, und das ist heute, ist das jetzt mein Lieblingsalbum.
Und abschließend gefragt, Sie liefern ja auch jetzt eine Playlist zu der Ausstellung. Das heißt, die Cover ohne Musik funktionieren dann doch nicht.
Nee, das stimmt natürlich. Das gehört zusammen. Und das ist dann den Besuchern und den Hörern überlassen, in welchem Falle sie die Musik lieber hören oder in welchem Falle sie sich lieber das Album angucken. Idealerweise passt beides gut zusammen. Wir bieten ein Angebot an und dann hoffen wir, dass vieles davon gefällt.
The Art of Hypnosis, über das Design einer legendären Plattenschmiede, könnte man sagen, beziehungsweise Plattencover-Schmiede, zu sehen ab dieser Woche im Groninger Museum. Darüber habe ich mit Andreas Blüm, dem Direktor, gesprochen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und das war der Corso-Podcast für heute mit Sören Brinkmann. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.